Wir haben Gott zugesungen. Wir sind in seiner Gegenwart gewesen und wir sind immer noch in seiner Gegenwart. Und in gewissem Sinne werden wir, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, aufgehoben in die himmlische Sphäre durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und wir stehen vor dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir erfassen was von ihm, das bewegt uns und wir beten an, wir drücken aus, was das mit uns macht und wie groß er ist. Und eine ganz ähnliche Szene hat der Jesaja erlebt. Der Jesaja war einer der größten Propheten, von dem wir im Alten Testament lesen. Und der Jesaja war ein Mann, der äußerst einflussreich war. Er war von der gehobenen Klasse. Er hatte Zugang zu den Königspalästen in Jerusalem und in den Ländern ringsherum. Er war eine sehr angesehene Person. Und er hat am Anfang seines Dienstes eine Begegnung mit Gott gehabt. Und wir lesen von dieser Begegnung, weil sie was ganz Ähnliches ist wie das, was heute Morgen in unserem Gottesdienst passiert. Wir lesen das aus Jesaja 6, die ersten 8 Verse im Kapitel Jesaja 6. Dort lesen wir in Gottes Wort: Im Todesjahr des König Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von den Stimmen der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die hatte er mit der Zange vom Altar genommen. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünden gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. So das Wort von Gott. Sehr beeindruckende Szene, sehr beeindruckende Worte. Und wir haben vorher im Gottesdienst ganz viele Dinge gehört, die uns beeindrucken. Wir haben Dinge gehört, die wunderschön sind. Wir haben Dinge gehört, die auf eine ganz andere Art beeindruckend sind. Unschöne Dinge, schmerzvolle Dinge, aber doch beeindruckende Dinge. Und der Jesaja hier hat eine beeindruckende Erfahrung gemacht, die eine ganz andere Qualität hat als alle Erfahrungen, die wir als normaler Mensch hier in der Materie vom normalen Menschsein machen können. Und ein Soziologe, der mit Nachnamen Otto heißt, hat sich befasst damit, was passiert, wenn Menschen in die Gegenwart von etwas Heiligem oder dem heiligen Gott kommen. Und er hat viele Texte untersucht und hat herausgefunden, es ist wie zweierlei, das passiert. Es ist ein erschreckendes Mysterium, hat er es genannt. Es ist erschreckend, wenn man dem Heiligen begegnet, aber es ist auch was Mysteriöses, was Anziehendes, was Faszinierendes. Und genau das ist, was der Jesaja erlebt. Eine Begegnung mit Gott, die gleichermaßen erschreckend ist, wie auch auferbauend. Und wir wollen dem nachspüren heute. Und wir wollen wie den Jesaja begleiten in dem, was er erlebt hat. Wir wollen wie Menschen begleiten, die dem Heiligen begegnet sind und schauen, was passiert dort. Wir lesen, dass das Ganze geschehen ist in dem Jahr, in dem der König Usia gestorben ist. Und der König Usia war ein König, der hat 50 Jahre lang über das Land regiert. Und als er gestorben ist, es war ein guter König. Und als er gestorben ist, fragt man sich, was passiert jetzt? Wer regiert jetzt? Wird jetzt das Chaos ausbrechen? Und genau in dieser Unsicherheit von diesem Scheidemoment zwischen einem Zeitabschnitt und dem nächsten Zeitabschnitt begegnet der Prophet dem König. Und es heißt dort, er sah den Herrn sitzen auf einem Thron. Herrn, das Wort, das dort ist, heißt Allmächtige. Der König, der Prophet hat den Allmächtigen sitzen sehen auf einem Thron. Und genau in dieser Unsicherheit, wo man nicht wusste, was passiert jetzt politisch, was passiert jetzt im Land, genau in dem Moment hat er den Allmächtigen gesehen, der auf dem Thron sitzt. Er hat realisiert, der alles in der Hand hat und führt, ist Gott, der König. Das Spannende ist, dass er nie beschreibt in dem ganzen Text, den er uns überliefert hat, wie denn Gott wirklich ist. Er beschreibt nicht, sein Angesicht war so und so oder das und das hat ihn ausgemacht, sondern er beschreibt nur den Effekt, den Gott hatte, als er ihn gesehen hat. Und das ist die Schwierigkeit, von dem zu sprechen, was Menschen erleben, wenn sie Gott begegnen. Man kann wie nicht beschreiben, wie ist Gott. Man kann es nicht in Worte fassen und dann zack, so in dieses Schema passt Gott hinein oder mit genau diesen Worten kann ich ihn beschreiben und dann ist er das. Es ist wie der Prophet hat Gott erlebt und es hat einen Eindruck auf ihn hinterlassen und wir können diesem Eindruck nachspüren und dann darauf schließen, wie Gott sein muss. Und das Spannende von unserem Leben als Nachfolger von Jesus ist, dass es uns ähnlich geht. Wir können Leuten sagen, ja, ich habe Jesus erlebt, er ist ein wunderbarer Retter, er hat so viel in meinem Leben gemacht und trotzdem kann man wie nicht ganz letztlich beschreiben, wie er wirklich ist. Und drum ist das Christsein schon seit jeher eine Einladung gewesen, lass dich auf Gott ein. Leute können dir von Gott erzählen, Leute können dir ihn beschreiben, aber wie er wirklich ist, kannst du nur wissen, wenn Gott dir begegnet, wenn du ihn erlebst, wenn du was liest über Gott und realisierst, dass es wahr ist. Wenn du nicht einfach so weißt, es ist wahr, sondern wenn das wie plötzlich in dich hineinsackt und du erschüttert wirst und merkst, es ist wahr. Und die Nummer eins Art und Weise, wie du Gott erleben kannst, ist, wenn du sein Wort liest und sagst, Gott, ich will das, was ich hier lese, sehen in meinem Leben, in Wahrheit. Oder wenn du sein Wort liest und Gott sagt dir was und du machst es und du merkst, das Versprechen hält Gott ein. Und ich möchte dich einladen, dass du in deinem Alltag oder am Sonntagnachmittag dir eine Zeit nimmst, die Bibel aufschlägst und sagst, Gott spricht zu mir, gib mir was, wo ich dich erleben kann, gib mir was, wo ich dir nachfolgen kann, dass ich dich erleben darf. Und wir merken dann, dass das Wort von Gott wahr ist. Wir merken dann, es passiert was, wenn ich die Bibel lese und sie beim Wort nehme, Gott beim Wort nehme und Gott erlaube, in mein Leben reinzukommen. Und ich möchte euch einladen für die nächsten paar Gottesdienste, dass immer jemand von euch ein Bibelwort, das ihm besonders wichtig geworden ist, wo ein Bibelwort, wo du gemerkt hast, hier, das ist mir so ein wertvoller Bibelabschnitt, hier, das ist mir ein Bibelabschnitt, in dem habe ich Gott begegnet, dass immer jemand im Gottesdienst nach vorne kommen kann und den vorliest und vielleicht mit zwei, drei Worten uns erzählt, wie dieser Bibelvers in deinem Leben Realität geworden ist und warum er so wertvoll für dich ist. Und auf die Art und Weise bringen wir als Familie zum Ausdruck, als wenn wir als Familie vor Gott sind, dass wir Gottes Wort so sehr wertschätzen und dass es uns wichtig ist und dass es was passiert mit unserem Leben. Und ich lade euch auch, gerade irgendjemand, der es gerade auf dem Herzen hat, kann am Ende von dem heutigen Gottesdienst nach vorne kommen und wie ein Wort vorlesen und erzählen, warum ihm das so wichtig ist. Ihr könnt vielleicht überlegen, wer das machen wollte, ihr dürft nachher leider nicht Schlange stehen. In diesem Bibeltext lesen wir weiter, dass der Allmächtige, den der Jesaja da sieht, auf einem hohen und erhabenen Thron sitzt und die Säume von seinem Prachtgewand den Tempel ausfüllen. Er beschreibt dort die Säume von dem Kleid, das er von Gott gesehen hat. Wir lesen in der Bibel, dass das Licht oder die Sonne das Kleid von Gott ist. Das Gott ist ja nicht, Gott ist Geist, heißt es in der Bibel. Also er hat nicht in dem Sinn Kleider an, aber trotzdem hat er wie was Spürbares, was Sichtbares über ihn. Und Gott selbst sehen wir nicht. Niemand hat Gott je gesehen, außer Jesus, heißt es in der Bibelstelle. Aber wir können wie was erhaschen von ihm. Und nur schon das Kleid von Gott erfüllt den ganzen Tempel. Und der Tempel früher, der war größer als dieser Raum hier. Aber was der Jesaja sieht, ist den Tempel, den himmlischen Tempel. Dort, wo Gott wohnt. Nicht auf dieser Erde, sondern im himmlischen Tempel. Und er sieht dort Seraphim, die über und neben Gott stehen. Und Seraphim, fragt man sich, was ist das? Das Wort heißt die Brennenden. Es sind Engelwesen, die eine, es gibt, wenn wir die Bibel lesen, gibt es verschiedene Engel. Es gibt Engel, die erscheinen uns als Menschen. Dann gibt es gibt sehr viele spektakuläre Dinge. Zum Beispiel gibt es auch Göttersöhne. Und dann gibt es Seraphim. Und die Seraphim sind Wesen, die beim Thron von Gott sind. Und die sind von Gott ganz speziell gemacht für diesen Auftrag, bei Gott im Thron zu sein. Und sie haben, lesen wir in dem Text, 6 Flügel von Gott erhalten. Mit 2 fliegen sie, aber die 2 andere brauchen sie, um ihr Angesicht zu bedecken und 2, um ihre Füße zu bedecken. Und diese brennenden Wesen, die in der Gegenwart von Gott sind, bedecken ihre Füße, weil sie so in einer heiligen Atmosphäre sind, dass sie aus Respekt ihre Füße, mit denen man normalerweise auf der Erde steht, bedecken. Und sie bedecken ihr Angesicht, sie beschützen sozusagen ihr Angesicht vor der Herrlichkeit von Gott, vor dieser strahlenden Heiligkeit, die von Gott ausgeht, die so unermesslich ist, dass sogar brennende Engelwesen ihr Angesicht vor ihm verstecken müssen. Wir lesen im 1. Johannesbrief, dass wir eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das, was die Seraphim hier erleben, dass sie vor Gott sein können, ist etwas, was wir eines Tages erleben dürfen. Wir werden ihn gesehen von Angesicht zu Angesicht, ohne dass wir Flügel dazwischen halten müssen, damit wir Gott nicht sehen. Und das ist was unermesslich Krasses. Und was wir hier in einem Gottesdienst machen, ist wie eine Vorschattung auf das hin. Wir sehen in dem, was Jesus getan hat und in dem, was wir lesen, schon etwas von Gott. Wir erhaschen etwas von Gott. Und später werden wir es in der ganzen Fülle sehen. Aber nur schon, wenn wir ganz wenig davon erhaschen, macht das ganz, ganz viel mit uns. Und in dieser Predigtreihe, in der wir gerade drin sind, geht es darum, was macht das mit uns, wenn wir vor Gott stehen? Und Was es ganz besonders macht, wenn wir vor Gottes Heiligkeit stehen, ist was anderes, als was es macht, wenn wir vor seiner Liebe stehen. Und was es ist was anderes, was es mit uns macht, wenn wir seiner Barmherzigkeit begegnen. Und wir möchten heute anschauen, was passiert mit uns, wenn wir Gottes Heiligkeit erfahren. Und zwar löst das in uns ein riesiges Staunen aus. Und manche Leute fragen sich, warum sollte Staunen für uns so wichtig sein? Wir können heute mit der Wissenschaft alles erklären und es ist alles schön, passt in unseren Schema. Warum sollen wir staunen? Aber beim Staunen über etwas anderes vergesse ich mich selber. Ich vergesse meine Probleme, ich vergesse meine Kleinheit, ich vergesse vielleicht den Schmerz, den ich immer aushalten muss. Und ich gehe wie auf im Staunen über das Größere. Und das lässt uns völlig verändert zurück. Und darum ist ein Gottesdienst so etwas Spektakuläres. Wir lesen dann, dass diese heiligen Engelwesen, die brennenden Engelwesen, die Seraphim, rufen in diesem Moment, als sie vor Gott sind. Und sie rufen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Sie sind so beeindruckt, diese Wesen, dass sie rufen, dass eine normale Stimme ihnen nicht mehr ausreicht, um das auszudrücken, was sie sehen. Und wenn jemand wirklich Gott begegnet, ist das so packend und ergreifend und ehrfurchterregend, auf Englisch awful, also awe im Sinn von Ehrfurcht, aber gleichzeitig auch eine erschreckende Ehrfurcht, dass man laut anfängt zu rufen. Und die Engelwesen rufen heilig, heilig, heilig. Aber der Prophet, der ruft auch und er sagt, wehe mir, ich vergehe. Das wehe mir kommt aus dem tiefsten Inneren. Weil wenn wir dem heiligen Gott begegnen, dem Allmächtigen, dann merken wir, dass wir nicht heilig sind. Dann merken wir, dass wir nicht allmächtig sind. Wenn wir dem ewigen Gott begegnen, dann merken wir, wie zeitlich begrenzt wir sind. Wenn wir dem unendlichen Gott begegnen, merken wir, wie klein wir sind. Und vor allem aber merken wir, dass Gott heilig ist, aber wir nicht heilig sind. Und das Wort heilig, das kann man nicht erklären. Man kann es nicht beschreiben, was es wirklich ist. Es heißt nämlich nicht so etwas wie Reinheit, sondern es heißt viel mehr als nur Reinheit. Es heißt Vollendetheit, es heißt sozusagen übersteigend, alles übertreffend. Und die Heiligkeit von Gott ist nicht eines von vielen Eigenschaften von Gott. Gott ist nicht liebevoll und heilig und majestätisch, sondern Gott ist zuerst und in allem heilig. Das heißt, seine Liebe ist heilig. Seine Majestät ist heilig, seine Allwissenheit ist heilig, weil die Heiligkeit etwas ist, was Gott in allem ausmacht, dass Gott ist. Und es ist irgendwie schade, dass man nicht beschreiben kann, was Heiligkeit ist. Und gleichzeitig ist es aber auch genau das, was die Heiligkeit ausmacht. Sie ist so weit über allem, dass man sie ewig anschauen kann und sie immer noch nicht erfasst hat. Dass man ihr in einer Tiefe begegnen kann, die einem unglaublich erschüttert und im nächsten Moment wieder ist man noch mehr erschüttert als zuvor. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich wieder realisiere, dass Gott wirklich Gott ist. Dass er nicht einfach was nebenbei ist in meinem Leben, nicht was, was ich meinem Leben hinzufüge, sondern dass er wirklich die Grundlage ist und das Ziel, das Höchste und einfach alles. Und Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich zurückerinnert an Momente, in denen ich während dem Studium in meinem Studierzimmer saß und realisiert habe, dass Gott heilig ist. Ich habe Philosophie studieren müssen und es ging darum, um Wahrheit, wie krass das ist, dass es Wahrheit gibt und ob es Wahrheit überhaupt gibt. Und wenn man lange genug über Wahrheit nachsinnt, dann merkt man, wir als Menschen erreichen nie ganz die Wahrheit. Wir können uns hier annähern, aber irgendwo ist die Wahrheit uns, wir können sie erhaschen, aber nicht ganz ergreifen. Es ist spannend, dass das auch unsere Kultur ausmacht, weil wir sind eine Kultur, die glaubt, die Wahrheit macht uns frei. Und darum betreiben wir Wissenschaft, weil wir in der Wissenschaft der Wahrheit näher kommen wollen und realisieren, es macht uns frei, der Wahrheit näher zu kommen. Und gleichzeitig merken wir können sie nie ganz erreichen. Darum betreiben wir immer weiter Wissenschaft. Und viele Geschichtler haben festgestellt, dass es kein Zufall ist, dass der Westen die Wissenschaft so vorangebracht hat im Vergleich zu anderen, weil genau das der Punkt ist, dass die Wahrheit eben was Heiliges ist, dass sie jenseits ist von dem, was wir ganz erreichen können, aber trotzdem so faszinierend, dass wir ihr nachstreben. Und wenn man lange genug über das nachdenkt, dann merkt man, dann realisiert man plötzlich, die Wahrheit ist, hinter der Wahrheit steckt was Heiliges, nämlich der heilige Gott. Und wenn du über Schönheit nachdenkst, lange genug, dann passiert genau das Gleiche. Oder wenn du über Liebe nachdenkst, wie krass Liebe ist, und man denkt darüber nach und nach, merkt man irgendwann, wahre Liebe ist wie jenseits von allem, was hier auf der Welt ist. Man nennt das, dass sie in der Transzendenz ist. Im Englischen ist das Wort sehr geläufig, der Transcendent. Und das heißt so viel wie darüber hinaus. Es ist wie über unsere Welt hinaus. Und das ist, was auch Gott ist. Er ist über unsere Welt hinaus. Und wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir vor Gott kommen, auch in unserer stillen Zeit, im Beten daheim, dann begegnen wir dem, der über alles hinausgeht, der größer und weiter ist als alles. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Das ist eine Ehre, die uns zuteilkommt, die wir nicht verdient haben. Und ich denke mir manchmal, wenn wir beten, dann machen wir was so spektakulär ist, dass wir dem Schöpfer vom Universum begegnen, dass wir Worte sagen können, die der hört, der die ganze Welt gemacht hat, und dass Gott auch darauf hören tut, dass ihm die Worte nicht egal sind. Ich möchte dich einladen, dass wenn du in der nächsten Zeit betest, dass du dir am Anfang vor dem Gebet einfach eine halbe Minute nimmst, um dir bewusst zu werden, wer ist es, vor den du trittst jetzt im Gebet? Wer ist es, zu dem du jetzt redest und der zu dir redet? Wer ist es, der uns dieses Wort hier gegeben hat? Das Wort, das lebendig macht, das Wort, das unser Leben verändert. Als der Jesaja gemerkt hat, wie krass Gott ist, wie krass der ist, der mir jetzt begegnet, hat er gerufen, wehe mir, ich vergehe, denn ein Mensch mit unreinen Lippen bin ich. Sie sind bewusst geworden, dass der Prophet, obwohl er ein großer Prophet von Gott war, nicht würdig ist, vor Gott zu treten. Dass er nicht rein genug ist, um vor Gott zu treten. Dass er nicht heilig genug ist, um vor Gott zu treten. Und dann heißt es, dass einer dieser Feuerengel eine Kohle vom Altar genommen hat, eine brennende Kohle, und er ist zu diesem Propheten hingegangen und hat sie ihm an die Lippen gehalten. Und rein theoretisch sollte der Prophet sich verbrennen an dieser Kohle. Weil die Kohle ja heiß ist. Das ist wie, wenn man sich jetzt das ganz bildlich vorstellt, müsste das recht grausam erschreckend sein. Und rein theoretisch sollten wir Menschen, wenn wir der Heiligkeit von Gott begegnen, verbrennen. Weil Gott so viel heiliger und größer ist. Und warum ist der Prophet, hat er sich weder die Lippen verbrannt, noch ist er als Mensch sofort in Rauch aufgegangen? Wir kennen die Antwort als Christen. Es ist, weil Jesus in Rauch, also er ist nicht in Rauch aufgegangen, weil Jesus gestorben ist am Kreuz. Sozusagen ist Jesus sein Leben vergangen, weil unser Leben hätte vergehen sollen. Weil Jesus die Unreinheit vom Propheten hinweggenommen hat auf sich und er an unserer Stadt verbrannt oder gestorben ist. Vergangen ist, nicht verbrannt. Ich vergehe, sagt der Prophet. Und dann heißt es, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und das ist das Spektakuläre von unserem Gott, dass er uns die Unreinheit und die Schuld und die Sünde wegnimmt und uns zu Menschen macht, die vor ihm Bestand haben können. Und nicht, weil wir es verdient haben oder nicht, weil wir besser sind als andere. Jeder einzelne Mensch, der Heiligste, den wir kennen, oder der Schlimmste, den wir kennen, vor Gott kann niemand bestehen. Und alle brauchen es, dass Gott sie reinigt. Und das gibt uns eine besondere Demut auch. Wir können Leute begegnen, wo wir denken, wir sind so viel besser als die. Die stecken in ihrem Schlamassel, aber wir haben unser Leben im Griff. Aber es stimmt nicht. Nur weil Jesus unser Leben berührt, können wir bestehen vor Gott. Und wir haben die Berührung genauso nötig wie jeder andere. Und jeder andere hat sie genauso nötig wie wir. Es macht uns unglaublich demütig. Und ich denke, dass Demut eins von den Dingen ist, die entstehen, wenn wir dem Heiligen begegnen und merken, er hat uns erlöst. Es entsteht Demut und Ehrfurcht und Staunen. Und ich möchte euch einladen, wenn wir nachher den Gottesdienst weiter feiern, dass ihr euch einfach bewusst werdet, wie demütigend das es ist, vor Gott zu sein, aber in einem positiven Sinn, wie Ehrfurcht erregend, dass es ist, vor Gott zu sein. Und was es für eine Ehre uns ist. Und der Prophet erhält dann von Gott eine Frage. Gott stellt eine Frage in den Raum. Er sagt, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich, sagt der Jesaja. Und man könnte meinen, dass wenn wir als Mensch in die Gegenwart von Gott kommen, dass unser Sein ausgelöscht wird, dass unsere Persönlichkeit ausgelöscht wird, dass wir plötzlich all unser Ich verlieren, weil er Gott so viel größer ist als wir. Oder dass Gott aus uns allen Roboter macht, die genau gleich ticken und einfach seinen Willen gehorchen. Aber das passiert nicht. Der Jesaja kann immer noch sagen, hier bin ich. Er hat immer noch ein Ich, eine eigene Person. Und das ist die Wertschätzung, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Dass wir immer noch eine Person sind. Jeder anders gemacht von Gott. Ich begegne sozusagen der so viel größer ist als ich, sodass ich im Vergleich zu Gott ein Nichts bin. Aber doch wird mir die Ehre zuteil, diesem Allergrößten zu begegnen. Und das gibt mir wie eine ganz neue Würde. Und so, wenn ich weggehe von Gott, kann ich denken, wie krass, dass Gott mich aussendet. Dass er mich dieser Ehre hat zuteil werden lassen, dass ich sehen durfte, wie groß er ist. Gott ehrt uns in dem. Mega, mega krass. Und ich finde das so spektakulär, dass Gott, der alle Ehre verdient hat, auch uns ehren tut. Wen soll ich senden, fragt Gott. Und der Jesaja sagt, sende mich. Und das ist das, was geschehen soll in einem Gottesdienst, dass wir Gott begegnen, eine ganz neue Sicht auf Gott und auf die Dinge bekommen und dann von Gott gesendet werden zurück in unseren Alltag und zurück zu den Menschen um uns, um ihnen was von dem zu bringen, was wir erhascht haben in dem Moment, wo wir Gott begegnet sind. Und ganz, ganz besonders erfahren wir Gottes Liebe und bringen Gottes Liebe in die Welt hinein. Aber auch krass ist, dass wir Gottes Heiligkeit erfahren und diese Heiligkeit in die Welt hinaustragen können. Gott nennt uns Heilige. Wenn ihr in den Briefen schaut, wie werden die Christen angesprochen, dann sind das die Heiligen in Ephesus oder die Heiligen in Höf. Gott macht uns zu Heiligen. Und was das heißt, ist eine Frage, die ich euch mitgeben möchte. Es ist eine Frage, die ihr vielleicht im Wort von Gott nachforschen dürft. Und es ist vor allem einfach eine große, große Ehre, die uns zuteil wird. Etwas, was uns berühren darf, ganz zutiefst. Wir werden nachher das Abendmahl feiern und ich hoffe, dass ihr im Abendmahl berührt werdet von dem, was Jesus für euch getan hat. Und wir essen im Abendmahl symbolisch oder mehr als symbolisch den Leib Christi. Und was passiert, wenn du das Brot isst? Das Brot wird zu deinem Körper. Letztendlich bestehst du ja aus nichts anderem als aus dem, was du gegessen hast. Das ist so, wie die Natur funktioniert. Und wenn wir vom Abendmahl essen, werden wir das, was wir essen. Wir werden als wie Jesus, wir werden heilig. Und das ist unsere neue Identität, unser neues Wesen, unser neues Sein. Und ich hoffe, dass das uns bewusst werden darf und uns mit Staunen erfüllt.